Radio Vital.
Das Expertengespräch.
Zum Tagesthema begrüßt Sie jetzt Michael Kiesewetter. Bei mir am Telefon ist René Gräber. Unter anderem ist er Heilpraktiker und wir haben ja auch schon zusammen ein Gespräch geführt. Herzlich willkommen, René Gräber.
Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank.
Herr Gräber, wir sprechen jetzt natürlich auch über das Thema, was im Moment irgendwie die ganze Welt beschäftigt. Es geht um Corona. Und da sagen die einen ja, das ist alles nur Show, was sich da abspielt. Das ist gar nicht so schlimm. Im Hintergrund läuft da irgendwas ganz anderes. Und die anderen sagen, völliger Blödsinn. Das sieht man doch auch an den Todeszahlen. Tausende Tote überall. Italien, Spanien, in New York wird mit 200.000 Toten gerechnet. In Deutschland gibt es Tote. Was ist denn daran dran?
Also diese Toten sind ja da. Das bezweifelt ja auch niemand. Bevor wir jetzt wieder anfangen zu relativieren, was wir jetzt angesichts der drastischen Einschnitte, der Freiheitsbeschränkungen und der wirtschaftlichen Folgen tun müssen letztendlich, müssen wir es aber in Relation setzen, was jetzt passiert und ob diese Zahlen wirklich das widerspiegeln, was uns offiziell vom Robert-Koch-Institut und von anderen erzählt wird. Also ich habe mir ja erlaubt, auch einen Vergleich anzustellen und es gibt im Wesentlichen gibt es drei Internetadressen, auf die ich mich beziehe und woher ich meine Daten beziehe. Also das Robert-Koch-Institut ist eine, da gucke ich auch jeden Tag nach. Mittlerweile mache ich das. Ich mache vier Webseiten auf. Eine vom Robert-Koch-Institut. Dann das Intensivregister, das DIVI, das ist das intensivregister.de. Ja. Da ist verzeichnet die Verfügbarkeit der Intensivcare-Units, der IQs, also der Intensivplätze und wie die derzeit in Deutschland belegt sind. Und da sind wir bei, heute ist der 6.4., haben wir reichlich Kapazitäten, sage ich mal. Da sieht alles normal aus im DIVI-Register. Dann die zweite Zahl, die wird wöchentlich am Donnerstag aktualisiert, das ist Euromomo. So heißt die Webseite auch, euromomo.eu und die zeigt die Übersterblichkeit bzw. Untersterblichkeit in den Ländern, die da mitmachen und die Daten dahin melden. Und das sind halt die EU-Länder im Wesentlichen, also ohne Polen und ohne Tschechien und so weiter, aber Spanien, Italien, Großbritannien, Frankreich, Belgien, Niederlande, Schweden, Finnland und so weiter, Deutschland, die sind da alle dabei, Schweiz, so Griechenland. Und wenn man sich diese Zahlen anguckt, dann sieht man für die Woche 13, das ging ja dann bis also Ende Woche 13, KW 13 2020, sehen wir, die Zahlen von Italien und von Spanien liegen, die Zahlen von Italien liegen leicht über den Grippetoten der von 2017, 2018. Die Kurve in Italien geht wieder leicht runter in diesem Bereich. Das zeigen auch die absoluten Zahlen. In Spanien bewegen wir uns gerade so auf den Zenit zu und dieser Zenit liegt in Spanien noch unterhalb von 2017, 2018 und im darauffolgenden Jahr. Wir reden und in Deutschland sehen wir gar nichts. In Österreich sehen wir nach Euromomo derzeit eine Untersterblichkeit sogar. Also in Österreich sterben derzeit weniger Menschen als normal. Das hört sich immer grausam an und ich hasse es wie die Pest, wenn wir diese Zahlen vergleichen müssen. Aber um herauszubekommen, was wir wirklich haben, empfehle ich, da mal drauf zu gucken, auf diese Zahlen. Und wenn wir das jetzt in Relation setzen zu dem, was wir in Österreich an Maßnahmen sehen, dann steht das scheinbar auf den ersten Blick und für mich auch auf den zweiten Blick in überhaupt keinem Verhältnis mehr. Dann kommen wir noch auf die dritte Webseite, da nehme ich das worldofmeters.info, gut, das ist jetzt keine, das sind die kommen aber an die anderen öffentlichen Zahlen, kommen die fast exakt ran. Und da sehen wir zum Beispiel in China, die jetzt auch diese Gedenkminuten da eingelegt haben und so weiter, sehen die für die Corona-Toten, wir haben in China, reden wir jetzt insgesamt von 3.329 Toten. Mit Verlaub, die haben eine Bevölkerung von 1,3 Milliarden. Wir haben in Deutschland 83 Millionen und wir hatten in der Grippesaison 2017, 2018, die denen zugeschrieben wurden, den Grippetoten, die Zahl schwankt so um 25.000 bis 25.200, je nachdem, wo man guckt. Und wenn ich das jetzt in Relation setze, zur hohen Grippewelle. Und wir hatten 2017, 2018 hatten wir die schärfste Grippewelle seit 30 Jahren. Das stimmt. Dann hätten wir, also in Italien auch, haben wir jetzt 15.887 Corona-Tote. Mit einem täglichen Anstieg von gestern nur noch in Anführungszeichen von 525 Toten. Jetzt müssen wir uns über die Zählweise, können wir uns auch noch gleich unterhalten, wer da alles dazugerechnet wird. Wenn ich das jetzt hochrechne auf die 25.100 Toten im Mittel, jetzt über einen Zeitraum von 8 Wochen, 2018, im Frühjahr war das ja, dann hätte China, müsste dann haben 420.000 Tote. Im Vergleich nochmal, China hat jetzt 3.329 Tote. Italien dürfte dann haben 18.200 Tote. Da kommen die, da werden die rankommen, auf ihre Bevölkerungszahl gerechnet. Die werden drankommen und die werden wahrscheinlich auch drüber liegen, über den Zahlen von 2017, 2018. Spanien dürfte haben 14.300 Tote und die USA dürften knapp 100.000 Tote sich leisten können. Mit den deutschen Zahlen. Also da, die sind ja nicht bei Euromomo dabei. Klar, sind ja die USA. Und Russland dürfte auch noch haben über 43.000 Tote. Die haben im Moment, lassen Sie mich das kurz nachgucken, ich meine, die kann sich ja jeder selber besorgen, die Zahlen. Hier, Russia, ja, haben gemeldet 45 Tote. Gestern 2. Also an diesen Zahlen sieht man, dass hier irgendwas überhaupt nicht stimmt.
Aber Herr Gräber, wenn ich Sie unterbrechen darf, Sie vergleichen jetzt sozusagen Corona und die Grippe und dann höre ich auch immer wieder Stimmen, die sagen, um Gottes Willen, das kann man doch nicht machen. Die Grippe, das Corona ist doch viel, viel schlimmer. Aber wenn Sie jetzt diese Zahlen vergleichen, dann muss ich doch wirklich sehen, dass die Grippe deutlich schlimmer ist als Corona.
Also, ist die wirklich schlimmer oder nicht? Da gibt es sehr widersprüchliche Zahlen zu. Letztendlich müssen wir betrachten die Zahl, wie viele Menschen versterben denn an einer Infektion. Und diese Zahlen geben im Moment, kommen die nicht wirklich hin. Dazu müssten wir ja exakt testen, ich sage mal immer so flapsig, wie bei den Wahlforschungen, bei Infratest, DIMAP und so weiter, wenn die uns vor den Wahlen ziemlich genau sagen, wie wir nachher wählen werden, frage ich mich auch immer, woher wissen die das? Und die nehmen ja nur circa 1000 Leute aus Deutschland. Ja. Und das nennt sich dann repräsentativ, um das vorherzusagen. Dazu müssten wir jetzt tatsächlich hingehen und müssten an bestimmten Punkten in Deutschland bestimmte Personengruppen nehmen und müssten die testen, sind die Corona-positiv, ja, nein, vorausgesetzt, der Test ist richtig und ist valide und misst das, was er messen soll. Auch daran gibt es ja kritische Stimmen, die ja dann auch wieder verneint werden und so weiter. Aber wenn das so ist, dann müssten wir genau das nehmen. Es gibt eine britische Untersuchung, beziehungsweise muss man eher sagen Schätzung, die auch in einem wissenschaftlichen Blatt veröffentlicht wurde. Ich kann es jetzt nicht genau memorieren, die davon ausgeht, dass die Dunkelziffer der Infizierten um den Faktor 10 in Deutschland und in Italien höher ist, als was wir bisher an Zahlen sehen, der Infektionszahlen. Denn wir bekommen ja in der Grafik, bekommen wir ja immer nur dargestellt, eine steil ansteigende Infektionskurve. Aber die ist auch normal. Wir haben ja bisher, und das ist ja das, was der Dr. Wodak, der jetzt ja in der Luft zerrissen wird, den ich ja kenne, der ist ja aus Schleswig-Holstein, der ja auch Amtsarztleiter war, der Lungenfacharzt ist.
Und SPD-Politiker auch gewesen ist.
Der auch im Bundestag war als SPD-Abgeordneter, der im Zuge der Schweinegrippe damals 2009 einige Sachen aufgedeckt hat, einige Schweinereien, die nichts mit den Schweinen zu tun hatten, die immer noch auf ihre Viren warten und auf ihre Grippe, sondern das da empfehle ich, sich anzugucken, die Arte-Dokumentation, die damals auch gesendet wurde, die heißt Profiteure, die Profiteure der Angst, wurde damals von Arte gesendet. Und da sehen wir die Protagonisten, die heute wieder da sind, wie sich auch Dr. Wodak gemeldet hat, der jetzt medial fertig gemacht wird, ebenso wie der Dr. Drosten. Die sind da sehr schön zu sehen. Und dann, das möge man sich mal angucken. Und dann sieht man, dass das ja quasi eine Blaupause für das ist, was jetzt passiert. Das war jetzt aber nicht exakt die Frage, sondern die Frage war ja von Ihnen, ist das jetzt gefährlicher Corona als die normale Grippe?
Genau.
Wir scheinen, wenn wir die Dunkelziffern betrachten, wird ja gesagt, dass wir mit Corona eine höhere Ausbreitungsgeschwindigkeit, also eine höhere Ansteckungsrate haben, was auch von einigen Virologen vehement verneint wird. Ich glaube, einer davon ist der Professor Streeck, den wir ja auch schon gesehen haben von der Universität Bonn. Das ist auch ein Virologe und der sagt, dass das Vieh ist in der Molekülgröße ist größer als ein normales Grippevirus, also es fällt also schneller zu Boden, sodass es sich nicht so lange in der Luft hält. Deswegen hält er auch diese Maßnahmen in den Supermärkten, hält er für übertrieben, wenn ich das richtig memoriere. Der war ja auch bei Herrn Lanz in der Sendung. Mhm. Der hat das sehr vernünftig beurteilt. Der hat auch diese Abstriche da gemacht im Kreis Heinsberg, um den Virus zu reproduzieren, also wo er das von den Oberflächen in den Haushalten der Infizierten gemacht hat. Er konnte das nicht reproduzieren. Das sind also sehr merkwürdige Daten, die da sind, die das alles nicht rechtfertigen. Das Zweite ist, was gesagt wird, ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Coronavirus, die Infektionsrate höher sei. Lässt sich schwer verifizieren im Moment. Ich halte es, wenn ich dann anderen Experten glaube, die sagen, dass dem nicht so ist. Und die Sterblichkeit, ich hatte ja das gerade anhand der Zahlen hier versucht, mir selber plausibel zu machen, dann sieht es auch nicht danach aus, dass das Coronavirus, das Covid-19 jetzt tödlicher sei als andere. Also wir haben ja sowieso dann immer, das bewegt sich so im Bereich von 0,1% der Sterblichkeit, die daran dann sterben, bis hin zu 1%. Und anfangs sah das so aus, dass auch die Zahlen aus Italien, wenn die alle stimmten und die Tests auch stimmen, dass wir es mit einer Sterblichkeit von 2-4% haben könnten, also derjenigen, die sich infiziert haben. Und das wäre in der Tat gravierend, wenn wir das hätten.
Also ich will jetzt, ich komme nachher noch mal kurz auf die Toten zurück und ich möchte jetzt aber noch mal kurz nachfragen. Man sieht ja in offiziellen Statements immer nur die Menschen vom RKI. Und kritische Stimmen wie die vom Dr. Wodak, das kann man nachlesen, die werden zum Beispiel ja auch öfter bei YouTube oder bei Facebook oder dort, wo diese Videos gepostet werden, immer schön brav gelöscht, also damit keiner irgendwie diese Informationen bekommt, das beunruhigt mich auch ein bisschen.
Ja. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen?
Muss man nicht, also wenn ich nur das RKI immer sozusagen erzählen lasse, worum es eigentlich wirklich geht, muss ich da nicht auch mal eine andere Stimme zu Wort kommen lassen?
Selbstverständlich. Es gibt ja mittlerweile, gibt es auch im Deutschlandfunk, habe ich das gelesen und gehört, da wurde das auch betitelt vom Professor Ottfried Jarren, der ist Kommunikationswissenschaftler in der Schweiz. Und der kritisiert genau das und wirft ARD und ZDF das sind nicht meine Worte, sondern das sind seine, einen Systemjournalismus und eine Hofberichterstattung in Sachen Corona vor. Mhm. Und er sagt auch gleichzeitig, dass da immer nur die gleichen Experten zu Wort kämen. Ja. Was ich jetzt, aber das war jetzt schon Ende März, als er das gesagt hatte, mittlerweile sehe ich im ARD und ZDF auch andere, nicht Virologen, sondern außer dem Professor Streeck, sehe ich auch Wirtschaftswissenschaftler, die jetzt da sitzen und die diese Maßnahmen von dieser Seite her aus stark hinterfragen. Und das sind die Diskussionen, die wir in den letzten Tagen dann auch sehen, wo es dann mal um diese Exit-Strategien geht. Die dann aber wieder von Herrn Wieler, den habe ich jetzt gestern, heute habe ich ihn auch nicht verfolgt, aber vom RKI dann auch wieder gesagt wird, das ist viel zu früh, um sich über Exit-Strategien zu unterhalten, das sollten wir jetzt nicht tun, das ist jetzt so eine Strömung. Mhm. Und die anderen sagen, auch wie der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag sagt, wir müssen uns jetzt natürlich über Exit-Strategien unterhalten, denn die Wirtschaftswissenschaftler sagen ganz klar, wenn wir das hier noch weiter durchziehen, dann haben wir nicht nur, wir bewegen uns nicht nur auf Höhe dann der Weltwirtschaftskrise von 1929, sondern das wird noch deutlich schärfer ausfallen.
So. Also es gibt jetzt gerade was Aktuelles, was Sie eventuell noch nicht wissen. Österreich hat jetzt gerade eben angekündigt, dass einige Geschäfte mit bis zu einer Größe von 400 Quadratmetern ab dem Tag nach Ostern wieder öffnen dürfen und auch Friseure dürfen zum Beispiel wieder aufmachen. Also die nehmen die Maßnahmen schon etwas zurück. Man muss allerdings noch mit Maske in den Läden rumlaufen, aber ich denke, das ist dann das kleinere Übel. Die deutschen Politiker haben gerade auch heute gesagt, also einige, Niedersachsens Präsident Weil sagte zum Beispiel, die Frage stehe erst nach Ostern an, eine Lockerung werde erst dann möglich sein, wenn man tatsächlich erkennen könne, dass der bisherige Kurs Früchte trage.
Ja.
Also wo ist da der Unterschied? Österreich geht schon wieder, prescht schon wieder vor, öffnet schon wieder Geschäfte. Bei uns, wir müssen erstmal wieder abwarten und erstmal gucken, ob es Früchte trägt.
Ja, also Österreich, dass die Geschäfte da wieder aufmachen dürfen in dieser Größenordnung, wie Sie es gesagt haben, das hatte ich jetzt noch nicht gelesen, in der Tat.
Das ist gerade von heute.
Von Kanzler, genau, von Kanzler Kurz in einem Interview, das auf der kleine Zeitung.at veröffentlicht wurde, dass er sagt, die Reisefreiheit, wie wir sie gekannt haben, wird es nicht geben, solange es keine Impfung gibt. Und das ist ja schon... Das ist ja schon gravierend. So, und wenn wir wissen, wie lange normalerweise die Entwicklung von Grippeimpfungen dauert, das würde bedeuten, wir kriegen eine Zwangsimpfung oder wie auch immer, wie man das nennen will, von Corona.
Mhm. So.
Und die deutschen Maßnahmen, ja, das ist aus einem Papier, das mir auch zur Kenntnis gebracht wurde, das unter VSNFD läuft, also Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch. Also das ist die geringste Geheimhaltungsstufe, die für solche Dokumente eingeordnet wird. Da steht dieser 19. bzw. 20. April exakt drin und dass werden auch weitere Szenarien beschrieben, wie das weitergehen kann und könnte. So, aber die Todesfallzahlen, auch wie wir sie in Österreich haben, wo ich ja vorhin eben gesagt hatte, wir sehen auf Euromomo eine Untersterblichkeit in Österreich.
Ja.
Das gibt das überhaupt nicht her, was wir im Moment sehen. Und die ersten Normenkontrollklagen, die von den, ich glaube, das heißt so, werden von Rechtsanwälten bereits vorbereitet gegen die Landesregierungen wegen dieser Maßnahmen, auch mit der übrigens diese Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes, das von der Bundesversammlung, also Bundesrat und Bundestag, durchgewunken wurde. Das wurde ja alles ohne Diskussion und fast ohne Gegenstimmen durchgewunken.
Also es werden jetzt ja so Dinge beschlossen, so ich sag mal so ganz geheim, also ohne irgendwelche Gegenstimmen, und es wird einfach so durchgewunken, und der normale Mensch, in Anführungszeichen, sag ich mal, der kriegt das gar nicht so mit, weil ja immer über ganz andere Dinge berichtet wird in den Medien. Es geht ja immer nur um neue Tote, um neue Ansteckungsgeschichten und bitte bleiben Sie zu Hause, bitte nicht auf die Straße gehen. Ich möchte nochmal an dieser Stelle auf die Toten zurückkommen. Diese Zahlen in Italien, in Spanien und auch in Deutschland, diese Toten sind ja da. Sind die denn jetzt alle an Corona gestorben oder wie funktioniert? Gibt es überhaupt keine anderen Todesfälle mehr? So leid mir das tut, das zu fragen. Aber was ist denn mit Herz-Kreislauf, mit diesen Krankheiten, die ja sonst immer die Nummer eins waren bei uns?
Das ist eine gute Frage und da kann ich Ihnen nur ganz klar sagen, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Eine Ahnung vielleicht schon, wie wir es uns herleiten können. Also auch der Herr Wieler vom RKI hat ja gesagt, dass alle, die verstorben sind und auf Corona positiv testen, dass die den Corona-Toten zugeordnet werden. Jetzt. Ich habe einige Leser aus Tirol, die Deutsch sprechen, die mir auch diese Sachen schreiben und berichten. Ich habe auch telefoniert mit einem, die haben ja total das Ausgangsverbot. Da dürfen sie ja nur, einer aus der Familie darf dann zum Einkaufen fahren und so weiter.
Ja.
Die haben das ja viel gravierender, als wir das haben. Eine wesentliche Frage, also dass die erstmal, dann haben mir auch welche gesagt, das Problem ist auch, ich bin des Englischen und des Deutschen sehr gut mächtig, aber ich kann überhaupt kein Italienisch. Deswegen kann ich an die italienischen Quellen überhaupt nicht ran, was die veröffentlichen, sondern muss mich dann wieder auf Übersetzungen und auf Zweitberichte verlassen, und das mache ich überhaupt nicht gerne.
Ja.
Was aber gesichert erscheint in Italien: Erstens, Italien hat noch nicht mal halb so viele Krankenhausbetten wie Deutschland. Das ist Nummer eins.
Ja.
Nummer zwei ist, was auch gesichert scheint, ist, dass Norditalien eine sehr hohe Luftverschmutzung hat, die an China ja quasi schon herankommt.
Mhm.
Und das begünstigt natürlich Lungenerkrankungen. Das sind zwei gesicherte Sachen. Dann die Kultur der Italiener ist auch so, dass die Alten, muss man sagen, auch noch in der Familie eher leben. Da ist natürlich das Infektionsrisiko dann höher. Bei uns sind sie ja eher, muss man in Anführungszeichen sagen, eher weggesperrt in den Heimen und abgeschoben, sodass sich die Infektion dort schneller ausbreiten konnte. und die sich auch entsprechend infizieren konnten. So, das sind drei gesicherte Punkte. Es gibt noch weitere Annahmen bezüglich der hohen Todeszahlen in Italien. Übrigens, Spanien hat ungefähr so viele Krankenhausbetten wie Italien. Die sind da auch schlechter aufgestellt. Mhm. Dann gibt es auch noch, kann man auch nachgucken, über die hygienischen Verhältnisse in den italienischen Kliniken. Da gab es 2008, 2007 gab es da schon erschreckende Berichte. Also da nach diesen Berichten möchte man nicht in eine italienische Klinik eingeliefert werden. Wir sprechen ja auch, wenn man jetzt mal, und das ist ja auch so ein Kritikpunkt, den ich habe, wir haben in Europa, jetzt nageln Sie mich nicht wieder auf die Zahl fest, es sind 60.000 Menschen, die jährlich an nosokomialen Infektionen versterben. Das sind also alles Patienten, die sich Krankenhauskeime eingefangen haben, also im Krankenhaus infiziert haben und daran versterben. 60.000 pro Jahr.
Das ist eine ganze Menge, oder?
Was tun wir denn da dagegen?
Genau.
Jetzt geht es mit Corona, geht es super schnell mit allen gravierenden Maßnahmen, mit gravierenden Einschnitten in die Freiheitsrechte. Zum Schutze der Bevölkerung, wenn das Vieh, das Corona-Vieh, sage ich jetzt mal einfach, ja, so tödlich ist, wie es gesagt wird, was die Zahlen im Moment nach meinem Dafürhalten, nach meinen Recherchen überhaupt nicht hergeben,
ja,
dann frage ich mich, wieso wir nicht längst seit Jahren das machen, was die Holländer uns schon längst vormachen, dass die jeden Patienten, der in die Klinik eingeliefert werden, auf MRSA, also auf diesen kein Virus, diesen Bakterium, testen, um diese Patienten dann zu isolieren entsprechend, damit die anderen Patienten, die geschwächt sind in der Klinik, sich nicht auch das Zeug einfangen. Wo bleiben denn da diese Maßnahmen?
Ja, ja.
Das sind doch gravierende Versäumnisse. Wenn es uns wirklich um Menschen geht, dann sollte doch da, also wenn man da anfangen will, auf jeden Fall dort angefangen werden.
Wir haben ja auch einen Bundesgesundheitsminister in Deutschland, der ist noch gar nicht so lange her, ja darüber gejubelt hat, wie viele Krankenhäuser jetzt demnächst geschlossen werden oder wurden, Stationen geschlossen wurden, um einfach Geld zu sparen.
Ja, das war ja das wirtschaftliche Argument, was dann immer angeführt wird. Natürlich ist die Frage, da kommt ja noch dazu, wir geben ja auf der Welt mit am meisten aus in Deutschland für die sogenannte Gesundheitsversorgung. Ich behaupte, es ist ja eher eine Krankenverwaltung. Es ist ja keine, von Gesundheit reden wir ja da nicht hochgradig. Es sei denn, wir reden von der Intensivmedizin oder der Traumatologie, also nach dem Motto, die Feuerwehr schneidet mich aus dem Auto raus, arm ab, kommt in die Klinik, arm wieder dran. Das sind die Sternstunden unserer Medizin und die würde ich auch nicht missen wollen. Aber in der Behandlung der chronisch Kranken geben wir derart viel Geld aus, dass im Rahmen zu dem an dem Output überhaupt in keiner Relation steht. Insofern würde ich das schon hinterfragen wollen, auch auf wirtschaftlicher Basis, was mit dem ganzen Geld passiert. Haben wir zu wenig Kliniken? Ich weiß es nicht. Ja?
Ja.
Jetzt in der Krise natürlich wahrscheinlich nicht, wenn wir tatsächlich weiter mit stark steigenden Fallzahlen rechnen und die Kliniken stellen ja auch gerade um. Das macht ja auch Sinn, mehr Intensivbetten jetzt vorzuhalten, die Kliniken ein bisschen umzustellen, dann auch die Beatmungsplätze mehr vorzuhalten. So, aber ich wage einfach mal zu prognostizieren, ich weiß, das ist gewagt, wir werden auf keinen Fall in Deutschland die italienischen Zahlen sehen. Alleine schon, weil wir einfach mehr als doppelt so viele Klinikbetten haben wie in Italien. Mhm. Und ich glaube auch, unsere Behandlungsmaßnahmen, ich glaube, besser sind und etwas jetzt schlauer sein werden, weil wir schon gelernt haben und sich das so langsam so ein bisschen rumspricht. Dazu gibt es ja noch eine interessante Sache, das war das, was ich vorhin nicht erwähnt habe, zum Beispiel, dass die italienische Bevölkerung die Blut über 60, sind ja viele über 60, die bekommen ja schon Bluthochdruckmittel. Das ist ja schon fast keiner mehr ohne. An Bluthochdruck leidet ja schon fast jeder. So, ich habe die Zahlen jetzt nicht genau im Kopf, aber das geht weit über 50% der über 60-Jährigen werden gegen Bluthochdruck behandelt.
Mhm.
Und ich nehme an, in Italien einfach auch. Ich kenne die Zahlen nicht, aber ich nehme es jetzt einfach mal an. Und die bekommen vorrangig in Italien, es gibt ja so länderspezifische Unterschiede. So,
ja.
In Deutschland ist es immer noch der berühmte Beta-Blocker, den die Patienten bekommen. In Italien scheint es eher der ACE-Hämmer zu sein. In Australien ist es übrigens ein Diuretikum, was gängigerweise in den Leitlinien zuerst drin ist.
Ja.
Wenn das noch stimmt, die Zahl ist auch schon ein bisschen älter. Aber diese ACE-Hämmer scheinen jetzt im Bereich des Coronas ein Problem zu sein, weil die bestimmte Immunantworten blockieren in diesem Bereich, was auch diese höhere Sterblichkeit erklären könnte, noch mit dazu. Und wenn wir jetzt eins und wenn das stimmt, wenn wir jetzt eins und eins und eins und eins zusammenzählen, dann kommen wir auf diese höhere Sterblichkeit. Und deswegen sage ich auch, wenn wir das jetzt auf Deutschland herunterbrechen, diese Zahlen, werden wir diese Zahlen nicht bei uns sehen.
René Greber, bedeutet das jetzt für Sie, sage ich jetzt einfach mal ganz persönlich, dass Sie völlig ungeschützt einkaufen gehen und draußen auf die Straße gehen, oder schützen Sie sich doch irgendwie, weil eine Grippe kann man ja auch bekommen?
Klar, in diesem Zuge wage ich immer zu fragen, auch für die Risikogruppen anlässlich dieser Zahlen 2017, 18. Was machen Sie denn bei der normalen Grippewelle? Und ich mache das bei der normalen Grippewelle oder auch jetzt im Zuge des Coronas, was ich immer mache. Das ist einfach, ich setze auf mein eigenes Immunsystem und ich vermeide auch, und das ist ja das, was jetzt, wenn das was Positives hat für die Menschen, dann ist das, was wir aus der Schweinegrippe 2009 gelernt haben, dass wir in die Ellenbogenbeuge husten und nicht alle Partikel zwei, drei Meter weit verstreuen. Ja. Das ist korrekt. Das, ich nenne es das chirurgische Händewaschen, weil ich halt aus einer Ärztefamilie komme und ich das schon als Kind gelernt habe. Das chirurgische Händewaschen, das dauert ja wesentlich länger als diese 20 Sekunden, aber dass man diese 20 Sekunden einhält. Denn, was man auch, und jetzt lernen die Leute wenigstens mal was über Mikrobiologie oder über Keime. Dass dieses gründliche Händewaschen was bringt, und das muss man richtig machen über diese 20 Sekunden, das ist alles richtig. Dass ich dann mir aber auch, da wir es ja vorwiegend mit Schmierinfektionen zu tun haben, das heißt, ich kann also den Einkaufswagen anpacken. Das macht überhaupt nichts, ja, wenn ich den anpacke. Es macht auch nichts, wenn ich die Gegenstände anpacke, die andere angepackt haben. Mhm. Ich muss dem anderen ja kein Küsschen geben. Ja, ja, wo dann diese Schmierinfektion direkt übertragen wird. Deswegen dieser Sicherheitsabstand mit 1,5 Metern von mir aus. Ja. Was aber überhaupt nichts bringt, was ich auch nicht mache, ich ziehe mir keine Handschuhe an, ich laufe auch nicht mit der Maske rum. Diese Masken, die jetzt dann in Selbstherstellung dann auch dann durchgeführt werden, die schützen andere, wenn ich jetzt huste oder niesen muss und so weiter, verhindern dann diese Ausbreitungsgeschwindigkeit. Dazu müssen die Masken aber regelmäßig gewechselt werden und entsprechend desinfiziert werden und so weiter. Ja, also das mache ich nicht. Was ich nicht mache, ist aber, ich gehe ganz normal einkaufen und pack dann die Sachen auch an, aber wenn ich heimkomme, wasche ich mir die Hände.
Ja.
So. Denn ich vermeide es, mir das Zeug ins Gesicht zu schmieren. Also ich stecke auch nicht die Hand in den Mund und ich stecke die auch nicht in die Nase und auch nicht in die Augenschleimhäute. Also auch Augenreiben, Nase kratzen und so weiter, erst nachdem ich dann wieder die Hände gewaschen habe. Das sind ganz normale hygienische Maßnahmen, die ich auch in der Praxis so mache. Ja, auch so einfache Sachen wie in der Praxis gibt es so eine Regel, die habe ich auch am ersten Tag gleich in der Assistenzzeit noch gelernt. Wenn irgendwas auf den Boden fällt, dann wird das nicht aufgehoben, sondern das haben wir dann immer erstmal in die Ecke geschoben. Und dann wird das auch nur mit Handschuhen aufgehoben und wird sofort entsorgt. Weil die Keimbelastung auf dem Boden ist eine ganz andere als auf den Ablageflächen, wo wir dann auch mit den Schalen und wo wir dann die Proben von den Patienten haben und so weiter. Aber das sind Grundmaßnahmen der Hygiene, die eigentlich jeder kennen sollte. Und dann in zweiter Sicht, wenn Sie mich fragen, was ich mache, ja, das scheint jetzt auch noch ein Faktor zu sein, den wir aus Italien sehen. Das ist eine Zahl, die ist schon älter, die mir auch zugetragen wurde, dass die verstorbenen Patienten einen extrem niedrigen Vitamin-D-Spiegel gehabt haben sollen. Ich muss hier schon in Konditionalform sprechen.
Ja.
Der unter 10 lag im Blut, und das ist schon mit chronischen Krankheiten, geht das schon einher. Und wenn diese, dann würde ich sagen, besteht Vitamin D und Spiegel und Corona in Beziehung? Ich würde sagen, ja. Mittlerweile gibt es Berichte, die ganz klar sagen, nein. Aber dann steht dieser niedrige Vitamin-D-Spiegel steht mit der vorangegangenen Grunderkrankung des Patienten in Beziehung. Und da wird dann wieder ein Schub draus. Also ich würde raten, sich um den Vitamin-D-Spiegel zu kümmern. Da gibt es auch einige Punkte, die zu beachten sind.
Da das gibt es
aber zu weit führen, da können wir ja ein extra Thema draus machen.
Und ich wollte gerade sagen, also wir sind noch nicht am Ende mit unseren Gesprächen. Wir haben da noch einiges zu besprechen. Und viele Informationen findet man ja auch bei Ihnen schon auf der Webseite.
Ja, auf unterschiedlichen. Ne? Ich habe ja verschiedene, also meine persönliche, die renegräber.de, da sind ja weniger drauf. Die meisten sind so auf der naturheilt.com drauf. Ja, und auf den Blogs Ja. Also dann auf der Vitalstoffmedizin.com, da geht es dann vor allem um orthomolekulare Medizin, also auch um Vitamin C, um Aminosäuren, C oder also wie man mit Vitalstoffen behandeln kann. Klar. Und Vitamin C gehört für mich auch jetzt in der Prophylaxe dazu.
Also man kann sich durchaus gut informieren, schon alleine, wenn man Ihre Webseiten aufruft oder auch natürlich bei uns auf die Webseite guckt. René Greber, ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich für diese Information. Ich habe es gerade schon angedeutet, wir werden nicht das letzte Mal gesprochen haben und auch Corona wird uns noch ein bisschen begleiten, gehe ich mal von aus. Vielen Dank, bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
Vielen Dank.
Radio Vital. Das Expertengespräch.